mit einem neuen Herzen wurde mir immer schon gesagt, du bist dann quasi gesund, du kannst wieder Sport treiben. Das war für mich sowas, was ich erst gar nicht begreifen konnte. Ich habe tatsächlich von Anfang an gesagt, ich glaube, es ist ein Herz von einer Frau. Als ich so auf den Bildschirm geschielt habe oder auch meine Familie gesagt hat, guck mal, wie schön gleichmäßig dein Herzschlag ist. Das war so dieser Moment, wo ich auch verstanden habe oder wo es sich einfach so gut angefühlt hat. Und man wusste, okay, jetzt hast du ein gesundes Herz.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Heute folgt nun die vierte Podcast-Folge mit Jonathan Fietz, der seit seinem 14. Lebensjahr Herzpatient ist. In den vorherigen Folgen haben wir uns darüber unterhalten, wie es war als Teenager, so plötzlich von einem Tag auf den anderen herzkrank zu sein und auch über den Umgang mit Ängsten und Depressionen, die die Erkrankung auslöste. Heute geht es dafür um das ultimative Highlight in Jonathans Leben, sein neues Herz. Und damit hallo Jonathan, hey, schön, dass wir heute so ein mutmachendes Thema haben.
Hallo Ruth, freut mich auch. Passendes Thema.
Mein Name ist übrigens Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Jonathan, mit 14 Jahren ist dein Herz krank geworden. Mit ein Grund war eine Herzmuskelentzündung und du hast danach auch immer wieder Probleme mit sehr heftigen Herzrhythmusstörungen gehabt. Aber wann und wie ist dann aufgefallen, dass deine Herzleistung tatsächlich immer, immer schlechter wurde?
Ja, also in dieser Phase, wo ich auch reanimiert werden musste, 2017 und wo ich dann 2017 und 2018 in den Niederlanden in Leiden war und die Ablationen gemacht wurden, da wurde mir schon mal gesagt, ja, in Zukunft könnte mal eine Herztransplantation auf dich zukommen, weil dein Herz doch so aussieht, als wenn es immer schwächer wird. Und es wurde im Vorfeld dann auch diagnostiziert, dass ich eine genetische Veränderung habe. Und dieses Zusammenspiel führte dann dazu, dass das quasi so der Startpunkt war, weswegen ich auch ab 2018 in Bad Oeynhausen in der HTX-Ambulanz immer vorstellig wurde zu Kontrollen, wo dann halt auch diagnostiziert wurde, dass eine gewisse Herzschwäche vorlag, die dann halt auch immer weiter zunahm.
Das heißt, so mit Anfang 20 wurde das erste Mal thematisiert, dass da was auf dich zukommen könnte und dann so mit Mitte 20 wurde es dann konkreter.
Ja, genau, also mit Mitte 20 wurde es konkret und Ende 20 dann wurde es dann ganz konkret, dass dann die Transplantation anstand.
Wie hat dir denn der Arzt letztendlich auch mitgeteilt, dass dein Herz unwiderruflich doch so stark geschädigt ist, dass es fortan auch wirklich lebensbedrohlich für dich wird?
Also ich finde, es wurde gut gelöst tatsächlich in der HTX-Ambulanz. Es wurde mir immer gesagt, okay, es wird irgendwann auf dich zukommen. Du hast engmaschige Kontrollen jetzt. Wir kontrollieren das und behalten das im Blick, um reagieren zu können, um Werte auch zu erheben, um dann halt reagieren zu können. Dann wurde irgendwann, das war nämlich Ende 2020, wurde ich dann auf die Transplantationsliste aufgenommen, war T-gelistet, durfte also nach Hause, war aber quasi, musste auf Abruf immer erreichbar sein, falls ein Angebot vorliegt. Und als das dann gesagt wurde von der Ärztin, ich konnte mich ja darauf vorbereiten. Ich wusste, dass es irgendwann kommt. Aber dieser Moment, wenn es dann wirklich soweit ist, hat mir trotzdem den Boden so unter den Füßen weggerissen. Also ich war trotzdem, bin in Tränen ausgebrochen. Es war extrem hart für mich, weil es dann doch real wurde. Also, dass es plötzlich so ist, dass es irgendwann soweit sein könnte jetzt.
War das dann eher die Freude oder Angst? Also was ist da so im Wesentlichen die Motivation gewesen, diese Tränen, die gekommen sind? Oder war das einfach überhaupt diese Emotionalität?
Also rückblickend muss ich tatsächlich sagen, in dem Moment war es Angst eher, weil ich gar nicht mehr ein gesundes Leben kannte. Also ich, seitdem ich 14 bin, musste ich mich an ein krankes Leben quasi gewöhnen und an das Niveau auch immer wieder anpassen, was möglich war. Und da war es quasi so, wie es da war. Mir ging es zwar nicht gut und ich war nicht sehr belastbar, aber es ging. Also das war so in dem Moment noch einigermaßen okay. Es war nicht gut, aber für mich war es okay, weil ich kompromissbereit war. Und es war in dem Moment dann tatsächlich eher die Angst, was kommt da, wie schnell kommt es, wie wird sich mein Leben generell ändern, auf was muss ich achten? Also es waren ganz, ganz viele Fragen, die ich im Vorfeld natürlich mir schon durchlesen konnte, aber dann doch präsent wurden, weil ich halt auch nicht wusste, was kommt. Und ja, nachher gehen wir ja auch nochmal auf die Transplantation ein. Jetzt würde ich sagen, ich hätte mich in dem Moment schon drauf freuen können, was da noch kommt.
Wurden denn in diesem Augenblick vielleicht auch sogar andere Alternativen diskutiert? Zum Beispiel so ein Herzunterstützungssystem, also ein Teil Kunstherz? Oder war klar, dass du auf jeden Fall ein echtes Herz brauchst?
Also da haben die Ärzte gesagt, dass das mit dem Kunstherz vermutlich bei mir auch nicht klappen würde und ich eigentlich schon fest eingeplant war für eine Herztransplantation dann.
Und dann war es ja so, das hast du im Vorfeld erzählt, dass dieser erste Antrag auf ein Spenderherz zunächst ja sogar abgelehnt wurde. Warum eigentlich und wie ging es ja nach diesem ablehnenden Bescheid?
Ja, also meine Werte waren schlecht. Das war zu einer Kontrolluntersuchung. Da wurde auch wieder ein Herzkatheter durchgeführt und die Werte waren wirklich nicht gut. Und daraufhin wurde dieser Antrag für die Höherlistung auf die High-Urgency-Liste gestellt. Und eigentlich waren sich auch alle sicher, dass der Antrag durchgehen würde. Und dann kam halt diese niederschmetternde Nachricht und die hat mir auch wieder so den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich mich mental darauf vorbereitet habe, okay, ich werde jetzt einige Monate im Krankenhaus bleiben, ich werde einige Monate auf ein Organ warten müssen und dann plötzlich doch nicht. Also dieses, du bist zwar todkrank, aber du bist dem Tod quasi noch nicht nah genug, um tatsächlich gelistet zu werden aufgrund der Situation. Und danach bin ich wirklich in so ein Loch gefallen und es war wirklich schwer für mich, das auch zu verstehen. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum? Warum haben die es abgelehnt? Wie kann das sein? Wie geht's weiter? Schaffe ich das alles noch? Also es waren wirklich auch sehr, sehr viele Fragen über die Zukunft, wie es mit mir weitergehen würde. Und es war eine schwere Phase auch ab August 22 dann.
Ja, extrem belastend, kann ich mir vorstellen. Mit welchen Gefühlen und Ängsten hast du dich denn generell überhaupt bei diesem Thema Transplantation auseinandergesetzt? Wie stark hast du dich auch in diesem Zusammenhang mit dem Thema Tod beschäftigt? Oder war das aufgrund der Erfahrung durch die Reanimation schon sowieso präsent für dich oder ein Thema?
Also für mich war von Anfang an klar, als dieses Thema Transplantation im Raum stand, dass ich nicht sterben möchte. Also dass ich da einfach mal keine Lust zu hatte, zu sterben, sondern dass ich weiterleben möchte. Und natürlich ist es so, dass aufgrund der geringen Organspenden auch immer wieder Wartepatienten leider sterben, weswegen das Thema Organspende so wichtig ist und ich mich auch dann zwangsläufig ein bisschen damit beschäftigen musste und gedacht habe, okay, ich hoffe, es passt alles. Ich muss doch, irgendwie habe ich aber auch selbst zu mir gesagt, ich muss doch jetzt auch mal Glück haben. Ich habe so viel schon erlebt. Ich muss doch jetzt auch irgendwie Glück haben, dass ich jetzt ein Organ kriege und dass es nicht zu spät sein wird. Das war eher in meinem Kopf. Aber dennoch habe ich mich auch mit anderen Themen beschäftigt, wie es vielleicht mit dem neuen Herzen ist, was ich beachten muss, wie die Medikamenteneinnahme weitergeht, generell, was sich für mich verändert. Ich habe aber auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also mit dem neuen Herzen wurde mir immer schon gesagt, du bist dann quasi gesund, du kannst wieder Sport treiben. Das war für mich sowas, was ich erst gar nicht begreifen konnte. Also
kann man sich nicht vorstellen, wenn man das so viele Jahre nicht hatte.
Genau so ist es. Also das waren so die Gedanken in dem Zusammenhang. Aber der Tod, der wurde erstmal wirklich auch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben.
Mhm. Und dann ging ja auch der Antrag im zweiten Anlauf doch durch. Ja gut, dann fängt trotzdem die Wartezeit auch nach wie vor an. Wie war das für dich zu warten? Ist man da im Dauer-Alert-Zustand, dauernervös, ängstlich oder kann man doch zum Teil im Alltag normal weitermachen?
Ja, also ich war erstmal extrem froh. Also dieser angenommene Antrag bedeutete ja auch, dass ich dann im Krankenhaus bleiben musste. Mhm. Und ich war quasi ans Bett gefesselt aufgrund der Medikamentengabe auch. Über die Infusion sollte ich mich nicht belasten, dass auch Rhythmusstörungen auslösen konnte. Somit war quasi für mich klar, okay, das Bett, neben das Bett, maximal bis zum Fenster gehen und das war's. Also ich war sozusagen dann in dem Zimmer gefangen und der Alltag lief eigentlich meistens gleich ab. Man wusste dann, wann das Essen kommt. Die Vormittage waren immer recht schnell vorbei, weil auch viel Programm war mit Visite und anderen Dingen. Dann habe ich mich viel ich habe viele Sportartikel gelesen übers Handy, habe mir Videos angeschaut, habe mit Freunden und der Familie kommuniziert übers Handy. Solche Sachen habe ich gemacht, das tatsächlich in der Anfangsphase. Und glücklicherweise, muss ich ganz klar sagen, musste ich nicht lange warten. Das war ein riesiges Wunder. Ist die Zeit gut rumgegangen. Ich musste nicht so oder musste mich nicht irgendwie quälen, den Tag umzukriegen, sondern es ging immer ganz gut. Also da war ich unzufrieden.
Aber anfangs war ja vollkommen unklar, wann ein Spenderorgan da wäre, das dann auch für dich passt, sondern man ist in dieser Wartehaltung.
Mir wurde klar gesagt, 5 bis 6 Monate könnte das dauern. Mhm. Ich habe wirklich so immer gesagt, ja, vielleicht kommt heute ja immer eins. Und wenn heute keins kommt, dann vielleicht morgen. Das habe ich wirklich so durchgezogen und das war für mich auch irgendwie okay. Und als dann mal ein Tag keins kam, logischerweise, war es für mich auch in Ordnung, weil ich wusste, okay, irgendwie muss ich mich ja ein bisschen bei Laune halten, ein bisschen motiviert bleiben. Man hatte aber auch nicht irgendwie das Gefühl, dass immer, wenn jemand reinkommt, dass das direkt ein Herzangebot ist. Also das nicht. Also da war man schon ein bisschen entspannt, weil man auch irgendwie wusste, ja, so früh kann es ja irgendwie auch nicht kommen. Also vielleicht habe ich Glück und es geht eher und es wären vielleicht nur 3 Monate. Aber wenn man realistisch ist, hätten es auch gut und gerne 5, 6 oder 7 Monate sein können.
Finden Sie Herzforschung auch so spannend? Dann unterstützen Sie die Forschungsförderung der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos im Internet unter herzstiftung.de. Hattest du denn Kontakt in der Klinik auch vielleicht mit anderen Patienten, die ebenfalls auf ein Herz warteten?
In der Klinik selbst nicht, aber außerhalb der Klinik. Also meine Frau hat Kontakt zu einem Transplantierten hergestellt, der auch Anfang des Jahres transplantiert wurde. Und mit dem habe ich dann übers Handy wirklich intensiven Kontakt gehabt. Das war auch sehr, sehr hilfreich, weil da war wieder dieser Faktor, wie nimmt es ein Betroffener wahr? Der konnte mir quasi sagen, wie er es erlebt hat. Und das Gute war, er wurde auch in dieser Klinik transplantiert. Dementsprechend wusste er genau die ganzen Abläufe. Er hat mir gesagt, was auf mich zukommt. Ich konnte Fragen stellen, konnte also mich gut mit ihm austauschen. Das war extrem hilfreich, weil es natürlich auch die Sicht eines Patienten wiedergespiegelt hat und nicht die Sicht der Ärzte und Pfleger.
Und dann war Gott sei Dank in deinem Fall sehr schnell der Tag da, als es dann hieß, wir haben ein Spenderherz. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, also es war recht früh morgens. Also es wurde Blut abgenommen an einem Samstag, recht viel. Ich habe damit nicht gerechnet. Und dann kam die Ärztin, die diensthabende Ärztin und mein Pfleger rein und haben mich dann informiert, dass ein Herzangebot da ist. Daraufhin habe ich dann meine Familie kontaktiert, die dann auch noch früh morgens vorbeikommen durften. Dann hat sich das Ganze ein bisschen verzögert und gegen 14 Uhr begann dann die OP und glücklicherweise war dann nach circa 6, 6,5 Stunden war dann alles gut und ich konnte ja auf die Intensivstation gebracht werden und hatte diese große OP dann überstanden.
Ist dir irgendwas von der Operation selbst noch Erinnerung? Also, wie bist du da reingegangen? Was war vielleicht so dein Gedanke, dein letzter, bevor die Narkose gewirkt hat?
Ja, also bei der Narkose, ich dachte, ich kriege noch ein bisschen mehr mit, aber die beiden Anästhesistinnen haben das ziemlich klug gemacht. Die haben mich schneller in Narkose versetzt, als ich denken konnte. Also ich konnte mir gar nicht wirklich Gedanken machen. Ich hab meistens wirklich eigentlich jedem, mit dem ich dort Kontakt hatte vorher, habe ich gesagt, ja, wir sehen uns dann die Tage oder so. Also ein positiver Ausblick, dass wir uns wiedersehen. Nicht irgendwie dort reingehen von wegen, ja, wird schon, hoffentlich klappt das schon oder irgendwelche solche Sätze habe ich formuliert, sondern ich habe wirklich gesagt, ja, wir sehen uns und habe versucht, irgendwie positiv zu denken und ja, war halt auch extrem froh an diesem Tag, dass ich mich dann auch von meiner Familie auch noch so verabschieden konnte, dass sie mich noch sehen konnten vor der Transplantation und das war sehr, sehr hilfreich.
Und dann, du bist aufgewacht, hast vielleicht zum ersten Mal dein neues Herz gespürt. Was war das für ein Gefühl?
Also so die ersten Tage, da haben die Medikamente noch ziemlich gewirkt. Also es war verrückt tatsächlich. Ich habe einen Tag nach der Transplantation, am Vormittag meine ich, war das. Samstags wurde ich transplantiert. Am Sonntag dann vormittags meine Familie angerufen mit dem Dienst, also mit dem Stationstelefon. Und habe mit denen gesprochen, daran kann ich mich aber nicht erinnern. Und ich stand auch einen Tag nach Transplantation schon neben dem Bett mit einem Pfleger zusammen. Daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Also ich kann mich erst so wirklich dran erinnern, als dann am übernächsten Tag irgendwann meine Familie mal da war. Da habe ich so ein paar Bruchstücke noch, aber vieles ist auch so ein bisschen verschleiert durch die gesamte Belastung und durch die Medikamente. Und was schön war eigentlich, in dem Moment habe ich es erstmal noch nicht gefühlt, weil vielleicht noch alles so ein bisschen geschwollen war und ja, die Wunde der Operation noch vorhanden war. Aber als ich so auf den Bildschirm geschielt habe oder auch meine Familie gesagt hat, guck mal, wie schön gleichmäßig dein Herzschlag ist. Das war so dieser Moment, wo ich auch verstanden habe oder wo es sich einfach so gut angefühlt hat und man wusste, okay, jetzt hast du ein gesundes Herz. Also das war wirklich so das erste Mal, was wirklich ein tolles Erlebnis war.
Wie ging es dann weiter? Wie lange oder was war für dich wichtig auch, um wieder dann peu à peu fitter zu werden und auch all das, was so im Vorfeld war, dann auch so langsam zu verarbeiten?
Also in der Klinik selbst haben die Physiotherapeutinnen dafür gesorgt, dass man relativ schnell mobil wird. Das hat auch gut geklappt und da war es tatsächlich auch so, dass man erstmal, dass der Kopf begreifen musste, oder der Kopf musste das verarbeiten, was der Körper schon kann. Also, dass sportliche Sachen schon möglich sind, wo man gar nicht mit rechnet. Das war manchmal extrem emotional auch. Und zu Hause habe ich auch dann versucht, ja, fit zu werden durch Spaziergänge. Erstmal musste auch der Brustkorb wieder fallen. Das Brustbein musste verheilen, was ja aufgeschnitten wurde. Das hat erst eine Zeit gedauert. Und am Anfang habe ich mich viel gewandert, spazieren gegangen, Fahrrad gefahren dann auch. Und irgendwann habe ich dann auch ein bisschen weiter trainiert mit Physiotherapeuten. Das war sehr, sehr hilfreich. Das hat mir auch geholfen, wirklich wieder fit zu werden. Und tat mir persönlich auch sehr, sehr gut, dass sowas möglich war. Also war wirklich schön, das mitzuerleben und die Geschehnisse zu verarbeiten. Das habe ich tatsächlich durch mein Buch auch gemacht. Also insbesondere in diesem Jahr, dass ich zu Hause war nach Transplantation, was auch eigentlich normal ist nach Transplantation, habe ich genutzt, um mein Buch weiterzuschreiben, um dort auch diese schwere Phase zu verarbeiten. Und das tat mir ja sehr gut. Und das war eine gute Stütze, einfach das Erlebte aufzuschreiben.
Mhm. Hast du dann weiter auch psychologische Betreuung gehabt oder beziehungsweise warst du vielleicht sogar in der Reha stationär, um nochmal da Anleitung zu bekommen, wie du wieder fit wirst?
Also da habe ich drauf verzichtet, auf die Reha auch, weil es in so einer Phase war, wo auch wieder die Grippe und Erkältungswelle unterwegs war, Corona natürlich auch. Mhm. Und da wollte ich gerade frisch transplantiert mich da nicht unbedingt reinstürzen und habe gedacht, okay, ich versuche das zu Hause und es hat auch gut geklappt. Und auch die psychologische Betreuung, da habe ich auch häufig die Frage bekommen, ja, möchtest du denn irgendwie psychologische Betreuung? Und ich habe gesagt, ich probiere es erstmal selbst. Und wenn ich merke, ich komme da irgendwo nicht weiter, dann bin ich auch offen und ehrlich und hole mir die Hilfe. Aber es hat tatsächlich ganz gut geklappt, indem ich das einfach mit dem Buch verarbeitet habe.
Und du hattest ja auch einiges an Rüstzeug, sagen wir mal, schon mitbekommen, weil du, als du jung warst, auch 5 Wochen in der psychosomatischen Klinik warst. Insofern einige Strategien für die Psyche konntest du wahrscheinlich da auch mitnehmen.
Genau.
Ja, man muss ja sagen, also die Transplantation war wirklich mitten in der dicksten Corona-Zeit.
Stimmt.
Aber ich höre raus, es ist alles gut gelaufen. Also keine Komplikationen, oder?
Nee, also auch die Untersuchungen danach, es sind jetzt 1 Jahr und 3 Monate heute sogar auf den Tag genau. Und da ist es wirklich alles gut gelaufen. Auch die Untersuchungen, die Herzkatheter, die im Anschluss gelaufen sind, da gab es keine Anstandungen. Die Ärzte sind zufrieden mit dem Verlauf und ich bin selbst halt auch sehr, sehr zufrieden. Also wie das alles geht. Ich bin selbst immer wieder überrascht. Also ich erwische mich häufig, wo ich irgendwie Sport treibe und dann merke oder selbst zu mir sage, ist schon Wahnsinn, dass das jetzt alles geht. Also dass man das erstmal realisieren muss, was halt mein halbes Leben nicht mehr möglich war.
Hast du dich eigentlich in der ganzen Zeit mal zwischendurch auch gefragt, von wem das neue Herz stammt?
Also sehr, sehr häufig. Also ich mache mir da schon Gedanken und denke immer wieder an die Spenderin oder an den Spender, weil dank dieser Spende ich halt wieder leben darf und ja, ein neues Leben haben kann und mein Leben weiterleben darf. Also das ist ganz, ganz toll, ganz besonders. Ich habe tatsächlich von Anfang an gesagt, ich glaube, es ist ein Herz von einer Frau. Also es gibt keinen Indiz oder keine Info oder sonst was, sondern das war so mein Impuls. Also da gab es auch die Frage, ja, warum denkst du das? Und dann habe ich halt gesagt, ich glaube es irgendwie. Also irgendwie fühlt sich das so an, als wenn ich ein starkes Herz einer Frau habe.
Ja, du hast schon erwähnt, du bist jetzt 30, hast gut ein Jahr mit dem neuen Herzen überstanden. Worauf musst du denn vielleicht trotzdem noch achten? Also vieles geht mehr, sagst du, gerade so Sport und Bewegung, was vorher nicht möglich war. Aber gibt es trotzdem noch Einschränkungen?
Ja, also durch die Medikamente, die ich halt tagtäglich einnehmen muss, damit das Herz nicht abgestoßen wird, ist das Immunsystem halt gewissermaßen reduziert. Und dadurch bin ich halt auch anfälliger für Infektionen jeglicher Art und muss beispielsweise, ich achte halt drauf, trage häufiger eine Maske, um mich einfach selbst zu schützen, auch im öffentlichen Raum oder im öffentlich geschlossenen Raum eher gesagt. Ansonsten bei Lebensmitteln muss man darauf achten, dass die, ja, durchgegart sind, gebraten, gedünstet oder gekocht beispielsweise, dass es da halt die Reduzierung oder beziehungsweise, dass keine Keime mehr vorliegen, dass man Obst, Gemüse sehr, sehr gründlich abwäscht und bevor man es verzehrt. Das ist auch noch wichtig und ja, ansonsten hygienetechnisch muss man halt auch aufpassen, dass alles sauber ist. Man darf nicht im direkten Kontakt mit Blumen, also eine Gartenerde kommen, weil dort Pilze sind oder auch bei Renovierungsarbeiten beispielsweise. Also jetzt Löcher in die Wand bohren, wo dieser Staub der Steine entsteht. Das ist auch gefährlich, wurde mir gesagt, durch die Pilze. Das ist so grob umrissen, das, wo man halt drauf achten muss. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir im Vorfeld viel, viel mehr Gedanken dazu gemacht und das Leben mit einem Spenderherz ist super entspannt. Also man kann das ganz, ganz gut regeln. Und auch wenn man im Restaurant ist, fragt man einfach nach, ob die alles dann ordentlich durchbraten können, wenn es beispielsweise ein Fischgericht ist, dass man da halt aufpasst, dass man sich da nicht irgendwas holt, wo man dann gesundheitliche Einschränkungen hat.
Also ganz neue Möglichkeiten und Perspektiven. Welche Pläne hast du denn dadurch neu bekommen?
Ja, also erstmal freut es mich, dass ich wieder beruflich einsteigen konnte nach so langer Zeit, dass das auch gut geklappt hat, dass es vor kurzem jetzt passiert, dass das wieder funktioniert. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ansonsten versuche ich halt, mich sportlich auch noch weiter zu betätigen, dass ich mich da auch verbessere, mehr Ausdauer kriege. Das ist mir ziemlich wichtig auch, dass es mir gut geht halt auch auf der Ebene. Und ansonsten, ja, möchte ich das Leben genießen. Was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass ich mich für Wartepatienten einsetze, dass ich in Kontakt mit anderen Spenderinnen und Spendern komme, aber auch mit Wartepatienten. Und ich möchte mich auch gewissermaßen offen dafür einsetzen, für das gesamte Pflegepersonal, also für die gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus oder generell in der Pflege, die wirklich tagtäglich also so eine Heldenleistung verbringen, was ich in dieser Zeit natürlich auch gemerkt habe, die mit Hingabe sich dort wirklich teilweise aufopfern für die Patienten. Das ist ganz, ganz toll zu sehen und die verdienen den größten Respekt. Ja, und für die Dinge möchte ich mich halt einsetzen und möchte mein neues Leben auch nutzen, um sinnvoll was zu machen, um ja halt einen positiven Beitrag im Leben zu leisten.
Wow, tolles Plädoyer. Trotzdem noch ein kleiner Blick auch zurück. Wenn du dein bisheriges Leben mit einem Satz beschreiben müsstest, ich weiß, es ist schwer, aber vielleicht gelingt es dir. Welcher Satz wäre das?
Also den Satz, wenn ich den formulieren müsste, würde ich sagen, ein Leben mit ganz, ganz vielen Einschlägen, aber dennoch habe ich nie aufgegeben und wollte immer weiterleben und wieder aufstehen.
Und das ist dir gelungen. Vielen Dank, Jonathan, dass du bei unserem Podcast gleich in mehreren Folgen sogar mitgemacht hast.
Vielen Dank, Ruth. Hat mich sehr gefreut, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte. Es war sehr, sehr schöne, entspannte Atmosphäre und hat mir auch viel Freude bereitet.
Was können wir aus diesem Impuls auch mitnehmen? Eine Herzerkrankung, die kann wirklich jeden treffen. Ein junges Alter ist kein automatischer Schutz. Doch ich hoffe, dass die Gespräche mit Jonathan allen Betroffenen, gleich welchen Alters, Mut machen, sich der Erkrankung zu stellen und das Beste daraus zu machen. Ja, und die Deutsche Herzstiftung, die steht jung und alt gerne zur Verfügung, wenn es um Unterstützung und Informationen rund um Herzerkrankungen geht. Ich verabschiede mich für heute, bedanke mich nochmal ganz doll bei Jonathan und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Impuls-Podcast wieder zuhören.
Herzlichen Dank. Tschüss.